ich feiere das halt gerade irgendwie jeden Tag, dass ich was Neues kann. Das ist halt so mein Win in der Situation. Das gibt mir auch extrem viel Energie, muss ich sagen. Ja. Natürlich auch ein paar Spielerinnen, die die letzten paar Jahre hier mitgemacht hatten und die haben dann auch gesagt so, boah, jetzt beginnt das wieder von vorne und so. Am vierten Spieltag kam dann der erste Sieg. Das war super wichtig, weil das hat so einen Ruck durch die Mannschaft gegeben.
Ich hab's geliebt, für Deutschland zu spielen.
Es wäre definitiv möglich, aber zu einem höheren Preis, glaube ich, einfach. Und dann den würde ich jetzt nicht zahlen wollen mehr.
Ich bin jetzt natürlich auch eine Spielerin, die gerne in Zweikämpfe geht.
Ich meide den Zweikampf eher weniger, sondern suche ihn tendenziell eher.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potze. Bei Gnade Cola und Fuchs.
Wenn die Bundesliga eins kann, dann sind es ja wohl Last-Minute-Tore. Und die hat es auch am 15. Spieltag gegeben. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur aktuellen Folge vom Frauenfußball-Podcast. Heute ohne Miri, die im wohlverdienten Urlaub ist. Ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle. Dafür aber mit, wie gesagt, Last-Minute-Toren, Fanprotesten und, ihr habt sie schon gehört, Marina Hegering, unsere erste Interviewgästin im Jahr 2026. Sehr, sehr cool und krass, dass das geklappt hat. Da gehen wir gleich auf jeden Fall rein. Erstmal aber, willkommen zurück. Schön, dass ihr uns so schön willkommen geheißen habt, auch zurück aus der Pause. Und auch unseren neuen Sponsor, Gnade Cola. Da haben uns echt einige von euch geschrieben, dass ihr das sehr, sehr cool findet, dieses Match. Das passt doch, finden wir auch, haben wir ja letzte Woche auch schon erklärt. An der Stelle auch nochmal wirklich großen, großen Dank, das haben wir in der letzten Woche gar nicht gesagt, deswegen hier nochmal ganz prominent platziert, großen Dank an Christoph Fetzer fürs Einsprechen und an Frank Paul fürs Bauen unseres neuen Intros. Ganz, ganz liebe Grüße, danke, dass ihr das wieder gemacht habt. Das klingt nach wie vor sehr, sehr cool. Wir beide tanzen da mal schön dazu, wenn es losgeht, Miriam und ich. Ja, sehr cool. Und jetzt geht's auch wirklich los. Back to Business, der ganze Jahresbeginn-Kram, bedanken, willkommen zurück sein, lüdelülü. Das haben wir jetzt alles. Es ist wieder Bundesliga-Zeit und es ist wieder Zeit für Interviews. Und damit würde ich mal sagen, gehen wir ab ins Gespräch. Viel Spaß dabei.
Vom Feld ans Mikro.
Sie ist eins der Gesichter des deutschen Fußballs. Seit fast 20 Jahren mischt sie in der Bundesliga mit. Einmal hat sie die gewonnen, den DFB-Pokal viermal. Dazu ist sie UEFA-Cup-Siegerin und Champions-League-Finalistin, Vize-Europameisterin, U20-Weltmeisterin und hat Olympia-Bronze gewonnen. Ihr ist mal der Spitzname Maschina gegeben worden. Aktuell spielt sie beim 1. FC Köln. Ihr wisst doch mittlerweile sicherlich alle Bescheid, wer hier mir gegenüber sitzt, virtuell zugeschaltet. Ich sage Hallo, Marina Hegering.
Hallo, freue mich da zu sein.
Ja, danke schön, dass das geklappt hat, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast ja doch einiges zu tun in der Reha, da kommen wir gleich dazu. Aber erste Frage mal, was mir aufgefallen ist in der Vorbereitung. Der Spitzname Maschina, der taucht bei deinem Spielerinnenprofil beim FC gar nicht auf, obwohl da sogar extra das Feld Spitzname steht.
Ja, weil es ja von mir nicht genehmigte Spitzname in der Öffentlichkeit ist.
Okay, also bist du da nicht so Fan von, gefällt dir nicht so?
Nee, ich bin da nicht so Fan von, nee.
Dann tut's mir leid, dann sage ich einmal großes Sorry und für alle, die zuhören, wissen wir jetzt auch alle, streichen wir raus aus den Geschichtsbüchern, so vielleicht lieber.
Ich glaube, was einmal im Internet ist, das ist man, ist ja auch nicht mehr rauszulöschen, alles okay. Aber ja. die Leute, die es wissen müssen, die wissen, dass ich da nicht so amused bin, aber ist auch okay, alles gut.
Darf ich fragen, wieso das kommt? Wieso du da so...
Ich finde Marina eigentlich ganz schön und der Name ist doch immer irgendwie okay, dann wird es irgendwie was mit, es geht kürzer, schneller auf dem Platz oder sowas irgendwie, aber deswegen, also ich finde und der, ich mag den einfach nicht so, ja.
Okay, dann alles klar, Strich drunter. Du bist gerade in der Reha, wie steht's denn da, wie ist die Lage? Wir freuen uns alle sehr, wenn du wieder mit dabei bist, seit November fehlst du schon, wie ist die Lage?
Ja genau, ich bin eigentlich vor genau zwei Monaten operiert worden und musste dann 6 Wochen lang eine Schlinge tragen und durfte wirklich gar nichts bewegen. Also mein Arm ist zu einem Ärmchen geworden und jetzt darf ich seit 3 Wochen, morgen 3 Wochen, darf ich den Arm wieder belasten, und bewegen. Und ja, heute habe ich zum ersten Mal wieder so richtige Gewichte in die Hand genommen. Das tat gut. Also es geht vorwärts, aber es braucht natürlich seine Zeit, wenn man 6 Wochen lang wirklich den Arm gar nicht bewegen durfte. Und die Schulter ist ein sehr, sehr komplexes Gelenk mit vielen Bewegungsradien. Und dann war sie natürlich irgendwie sehr eingeengt. Und die Kapsel muss sich jetzt erst wieder dran gewöhnen, wieder alle Bewegungsrichtungen zu machen. Da müssen wir sehr viel arbeiten in der Reha, aber auch in der Physio. Sehr schmerzhafte Tage sind dabei, aber es geht vorwärts. Also ich merke jeden Tag immer einen kleinen Schritt vorwärts. Und jeden Tag merke ich irgendwelche Bewegungen, die deutlich besser gehen. Von daher ist es auch super, ja, motivierend, sage ich jetzt mal, weil irgendwie merkt man dann jeden Tag, es geht einfach weiter. Und das ist halt schön, das tut gut, nachdem man 6 Wochen lang wirklich gar nicht viel machen durfte. Und ja, jetzt müssen wir von Woche zu Woche schauen, wie schnell es wirklich zurück auf den Platz geht. Die Schulter muss natürlich super stabil sein, damit ich wieder alles machen kann auf dem Platz und auch Zweikämpfe führen kann. Ich bin jetzt natürlich auch eine Spielerin, die gerne in Zweikämpfe geht. Ich meide den Zweikampf eher weniger, sondern suche ihn tendenziell eher. Und deswegen, ja, muss ich da einfach echt super safe sein, dass das alles wieder gut funktioniert, weil nochmal mich daran zu verletzen, wäre jetzt auch nicht so clever langfristig gesehen für meine Schultergesundheit, und sowieso nochmal auszufallen wäre dann ja auch dämlich. Und deswegen schauen wir, dass wir einen guten Zeitpunkt erwischen, dass ich wieder zurück auf den Platz kann.
Also da gibt's noch keine Orientierung, wie lange das ungefähr dauern könnte?
Ja, man setzt sich ja schon Ziele, und irgendwie war schon mal die Idee, also so 3 Monate, sagt man, fällt man damit aus. Jetzt ist aber auch die Nazio-Abstellung beginnt dann genau am 3. Monatstag sozusagen. Deswegen weiß man noch nicht, ob es vorher viel Sinn macht, da alles zu riskieren oder nicht. Oder man einfach bis dann danach wartet. Aber bis dahin muss auch wirklich alles perfekt laufen. Wir sind da wirklich super entspannt. Ich auch. Bisher sind wir mit dem Verlauf sehr zufrieden, aber es ist ja auch so, dass immer irgendwas noch passieren kann, dass es wieder ein bisschen stagniert oder so. Deswegen, ja, also ich rechne mit nach der Nazio-Abstellung eigentlich.
Okay, schreiben wir uns in den Kalender. Du sprichst da gerade irgendwie relativ entspannt drüber, was ich sehr erfrischend fast irgendwie finde, weil ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass das eine sehr belastende Situation einfach ist und ziemlich nervig sein kann, eben nicht ganz genau zu wissen, wann das ist. Aber ist das die Erfahrung, die du schon hast, ja leider eben auch schon verletzungserprobt, Reha-erprobt sozusagen?
Ja, also klar, auf jeden Fall. Das hilft natürlich, weil man weiß, wie gewisse Dinge laufen können. Und ich schaue eben halt, also ich feiere das halt gerade irgendwie jeden Tag, dass ich was Neues kann. Das ist halt so mein Win in der Situation, dass ich auch irgendwie vom Kopf her da super positiv bin. Also ich merke irgendwie, dass es jeden Tag halt ein Stückchen besser wird. Und das gibt mir auch extrem viel Energie, muss ich sagen. Und es tut gut. Und deswegen bin ich entspannt, was das Comeback angeht. Also ich mache natürlich schon auch Druck. Also ich sage schon so, okay, können wir jetzt nicht das und das schon machen oder so. Also dann muss ich auch manchmal ein bisschen zurückgehalten werden, wie es halt so ist. Mhm. Man will dann doch irgendwie schneller mehr. Da gleichen wir uns, glaube ich, ganz gut aus in der Reha und meine Ziele oder meine Ansprüche. Und ja, ich bin dann genau so, dass ich sage, ich bin jetzt halt auch in einem Alter, wo ich sage, es ist, ich brauche die Zeit, die ich brauche eben. Und ich gewinne jetzt nichts dadurch, wenn ich 2 Spiele früher zurückkomme, es aber eigentlich noch nicht super perfekt ist. Ne? Unsere sportliche Situation ist ja auch gerade wirklich entspannt, muss ich sagen. Deswegen hat man auch von der Seite her wenig Druck. Ne? Also die Mädels machen es mega gut. Da kann man sich entspannt hinsetzen und zuschauen. Und deswegen bin ich da auch super erleichtert einfach, dass das so läuft, wie es läuft. Und das beruhigt einen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Gesamtpaket gerade.
Du, wie gesagt, ich habe es gesagt, 20 Jahre, bist du jetzt fast 20 Jahre im Game mit dabei, leider eben auch ab und an mal in Rehas, da ist ja eine Menge passiert, wie sieht's denn da aus in der medizinischen Abteilung, merkst du da so dolle Sachen, ich nehme an, dass das sehr, sehr anders ist, ich kann mich noch erinnern, dass es insgesamt 2022 bei Köln noch hieß, dass es jetzt immerhin meine Waschmaschine für Spielerinnen gibt. Ich glaube, der Standard ist mittlerweile eben auch, was Reha und medizinische Abteilung angeht, ein bisschen ein anderer.
Ja, absolut. Also ich kann mich hier überhaupt nicht beklagen. Also ich bin bestens versorgt und deswegen kann ich da total aus dem Vollen schöpfen, was Maßnahmen angeht und die Betreuung. Ich bin da wirklich, ja, würde ich sagen, also viel besser geht's eigentlich nicht. Von daher, ja, also es war natürlich in der Vergangenheit schon mal deutlich, deutlich anders, aber das ist auch, liegt auch wirklich schon sehr viele Jahre zurück, ja.
Auf die Entwicklung schauen wir gleich nochmal. Beim 1. FC Köln hat es jetzt in der Saison schon eine richtig dolle Entwicklung gegeben. Ihr seid nicht ganz so gut gestartet mit 3 Niederlagen in Folge und jetzt seid ihr auf einmal Anwärterinnen auf Platz 3. Gerade hat das Team gegen Freiburg 1-0 gewonnen. Ihr seid auf dem 6. Platz mit 3 Punkten Rückstand auf den 3. Platz. Das ist total irre. Was ist da passiert?
Ja, ich würde sagen, eine Menge ist da passiert, ne? Also wir hatten eine gute Entwicklung die Saison über. Ich glaube, die einzigen 2 schlechten Spiele, die wir hatten, war das allererste Saisonspiel gegen Leipzig und dann erste Halbzeit von Jena, glaube ich, wo man wirklich sagen muss, boah, ne? Also C alles. Aber der restliche Teil, würde ich sagen, haben wir tatsächlich echt gut gemacht und sind da über den Verlauf auch deutlich stabiler geworden in Leistung. Also selbst gegen Freiburg im 2. Saisonspiel im Sommer war das eine unverdiente Niederlage in meinen Augen. Und gegen Wolfsburg haben wir eigentlich in der letzten Minute verloren. Also das war halt alles auch ein bisschen Pech. Gut, gehört halt dazu, so ist Fußball. Aber wir haben dann trotzdem weiter unser Ding gemacht und das war halt cool. Also das war schön zu sehen, dass wir trotzdem weiter genau das gemacht haben, was in den Spielen, wo wir verloren haben. Trotzdem haben wir das gut weitergemacht und sind dann am Ende auch belohnt worden über einen gewissen Zeitraum dann danach und haben unsere Punkte eingefahren. Und das war aber auch super erleichternd innerhalb der Mannschaft, weil wir hatten natürlich auch ein paar Spielerinnen, die die letzten paar Jahre hier mitgemacht hatten und die haben dann auch gesagt so, boah, jetzt beginnt das wieder von vorne und so. Und das natürlich auch irgendwie rauszuarbeiten aus den Köpfen und zu sagen, ja, aber wir gewinnen jetzt auch noch und das kommt jetzt schon, aber wir müssen halt genau da dran bleiben, wo wir jetzt gerade sind und dann werden wir am Ende auch belohnt werden. Und es kam dann zum Glück am 4. Spieltag, kam dann der erste Sieg und auch da, das war super wichtig, weil das hat so einen Ruck durch die Mannschaft gegeben. Okay, wir haben jetzt die ersten 3 Punkte, wir haben das ordentlich runtergespielt. Genau das ist das, was wir machen müssen, um erfolgreich zu sein. Und das, du bist am Ende belohnt worden. Und das war halt mental einfach ein super wichtiger Sieg, was dann auch eine Ebene entwickelt hat, wo wir ja Sicherheit bekommen haben, Selbstvertrauen und ja so dieses Miteinander und der Glaube an die eigene Leistung und an die eigene Fähigkeit. So. Und das war schön und das konnten wir dann halt auch mitnehmen. Das haben wir so in unseren Rucksack gepackt. Und ja, ich glaube, den haben wir ganz gut gefüllt bis dato. Also wir hatten auch ein paar Siege dabei, wo wir ein bisschen dreckig gewonnen haben. So. Auch das war in der Vergangenheit anders. So, da haben wir halt auch mal ein Spiel gewonnen, wo es so ein bisschen auf der Kippe stand. Und das gehört auch dazu, dass man dann halt so ein wackeliges Spiel halt auch mal über die Bühne bringt. Und ja, ich glaube, da haben wir sehr viele Erfahrungen gemacht diese Saison, was uns als Mannschaft halt auch einfach extrem weitergebracht hat und gut getan hat. Und deswegen sind wir jetzt da, wo wir sind und da sind wir sehr zufrieden und wir fühlen uns wohl.
Ja, du hattest vor Saisonstart gesagt, dass du dir eine ruhige Winterpause wünschst. Die hat's ja auf jeden Fall gegeben. War das sowas, was du dir aktiv mitgenommen hast, eben bei deinem Wechsel zum 1. FC Köln, dass du gesagt hast, ja, okay, die letzten Jahre waren irgendwie nicht ganz so erfolgreich im Team. Du hast gerade angesprochen, die ersten Spieltage, einige dabei, die letzten Jahre mitgemacht haben und gesagt haben, boah, geht das schon wieder los? War das was du aktiv mitgenommen hast, dass du das eben ändern wolltest? Oder ist das einfach so gekommen, weil du so bist, wie du bist?
Ja, zum einen steckt es in mir, genau, also dieses gewinnen wollen und du siehst halt, was in der Mannschaft steckt und was möglich ist. Also ich meine, das siehst du halt und merkst du halt auch in den Spielen und du denkst so, ja, okay, also da können wir mal locker ordentlich gut mitspielen mit vielen Mannschaften, eigentlich mit fast allen, außer vielleicht den oberen 3 so, die nochmal auf einem anderen Level spielen. Und wenn du das halt siehst, dass was möglich ist und das Gefühl hast, ey, wir können das, dann versuchst du es natürlich auch zu transportieren und der Mannschaft zu vermitteln und das irgendwie mitzugeben und das zu tragen und auch versuchen, natürlich das im Training zu leben, aber auch mal in Gesprächen zu sagen, hey, ja, wir müssen da weiter dranbleiben. Also das funktioniert und das wird weiter funktionieren, wenn wir das genau so machen. Und das war natürlich Aufgabe. Also natürlich war mir klar mit dem Wechsel, dass wir, also das primäre Ziel ist Klassenerhalt gewesen, also aber am liebsten so früh wie möglich. Und das war schon auch die Idee, dass wir sagen wollten, ey, wir möchten auch einfach mal im Winter sagen können, boah, du kannst mal eine entspannte Weihnachten haben, einen entspannten Jahreswechsel, weil natürlich hast du es nicht geschafft, aber also ich meine, die Lage ist ja schon relativ gut und deswegen sind wir da auch, glaube ich, haben wir den Dis-Soll haben wir, glaube ich, erfüllt und das konnten wir, da konnten wir beruhigte Weihnachten feiern.
Wie war das für dich eine dolle Umstellung, in die Saison zu gehen mit dem Ziel Klassenerhalt und nicht mehr Ziel Meisterschaft, Pokalsiegerin wie mit Bayern, wie mit Wolfsburg zuletzt?
Ich will gar nicht sagen, es ist anders. Also ich will gar nicht sagen, dass es irgendwie so ein krasser Unterschied, Druckunterschied oder irgendwas ist, aber es ist halt anders. Du kannst es nicht vergleichen. Wenn du bei Wolfsburg und Bayern spielst, dann erwarten die jedes Spiel einen klaren Sieg. So, das ist halt, ich meine, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, so, das ist normal. Hier ist es halt einfach, du hast den Druck natürlich schon irgendwie, okay, du musst die Punkte sammeln, damit du, ja, ein entspanntes Polster hast einfach, um relativ schnell in ruhiges Fahrwasser zu kommen, um dann halt auch irgendwie mit einer nötigen Gelassenheit weiter in die Saison zu gehen. Aber am Ende ist es halt nur auf einer anderen Ebene, ist es irgendwo auch ähnlicher Druck und ähnliches Gefühl, so, ne? Und du arbeitest aber einfach an anderen Dingen, ne? Also wenn du Wolfsburg-Bayern, dann arbeitest du eher so, okay, wie können wir das Spiel noch perfekter machen, so, ne? Also das ist halt, und bei uns sind es dann halt einfach noch Dinge, die vielleicht erarbeitet werden müssen, die woanders halt schon einfach besser funktionieren, weil es Automatismen sind, so. Und das ist halt so ein bisschen anders, aber vom Kopf her war mir das schon bewusst einfach. Ich habe das ja auch ja, mir sozusagen ein bisschen aktiv mit gewünscht, weil ich habe das als eine coole Herausforderung einfach gesehen, ein Teil davon zu sein, etwas ja, mit so aufzubauen, zu entwickeln und bei einer Mannschaft dabei zu sein, die ja noch viel, viel lernen kann und will. Und diesen Prozess einfach mitzugehen und auch zu erleben, weil es ist ja nochmal wieder was ganz anderes. Und ich finde das einfach auch ultra spannend, das so mitzuerleben. Also weil ich meine, die eine Seite kannte ich ja jetzt, also warum nicht nochmal die andere Seite so mitnehmen? Und deswegen habe ich mich da sehr drauf gefreut.
Ja, hast du dich da irgendwie besonders drauf vorbereitet, irgendwie damit auseinandergesetzt, okay, es wird jetzt anders, oder hast du einfach gesagt, ich lasse es auf mich zukommen?
Schwierig, glaube ich, sich darauf vorzubereiten. Also ich glaube, das ist, ja, ich will nicht sagen, das ist unmöglich, aber du weißt ja gar nicht genau, wie es wird. So, du musst es erstmal so in die ersten ein, zwei Wochen reingehen. Und dann war so erstmal so, ja, okay, so ist jetzt die Lage und das können wir jetzt machen oder so und so wird es gemacht. Und da haben wir uns natürlich auch viel ausgetauscht. Also ich habe mich natürlich auch mit dem Trainerteam mal so ein bisschen ausgetauscht, okay, was kann man machen, auf welchen Ebenen können wir arbeiten und dann natürlich auch noch mit ein paar erfahrenen Spielerinnen gesprochen, also Laura Feiersinger, Lisa Schmitz, so, das sind halt auch so, keine Ahnung, so ein bisschen austauschen, okay, wie können wir so in unterschiedliche Bereiche rein greifen, wie können wir so ein bisschen, ja, ich will jetzt mal sagen, steuern ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber wie kann man da so ein bisschen Einfluss nehmen noch auf bestimmte Aspekte? Und jetzt sind wir dann auch unterschiedliche Typen von erfahrenen Spielerinnen in der Mannschaft, das ist auch irgendwie perfekt, weil jeder ist so eine andere Führungspersönlichkeit und deswegen glaube ich, haben wir dann eine echt super Mischung, wo es dann auch echt gut funktioniert und das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch, ich sag mal, ganz gut eingespielt, so über das erste halbe Jahr hinweg.
Ja, es wirkt auf jeden Fall so und die Erfolge in der Tabelle geben ja nicht zuletzt recht. Du hast dabei eine ganz besondere Rolle, finde ich. A, natürlich, weil du sowieso Führungsspielerin bist, B, wegen deiner Erfahrung und C, weil ja auch schon bei deinem Wechsel zu Wolfsburg damals Thema war, die Karriere nach der Karriere zu gestalten, eben mit deiner Trainerinnenausbildung. Du hast jetzt die, was ist das, Trainerinnen-B-Plus-Lizenz, ne?
Ja, genau. Ja.
Genau, und das war da schon Thema. Du hast dann gesagt, bei deinem Wechsel zu Köln, du hast einfach noch Lust, weiter zu spielen. War das vorher nicht so?
Lust weiterzuspielen, oder?
Ja, weil ja schon im Raum stand, so okay, also ne, der Vertrag bei Wolfsburg war schon 2 Jahre Spielerin, 2 Jahre dann im Staff, ins Trainerinnen-Team übergehen. Ja. War da schon klar, so, oh ja, mal gucken, eher der Blick mehr als vielleicht jetzt auf die Karriere, nach der Karriere, wie es immer so heißt?
Naja, so, was soll ich sagen? Also es war halt mit dem Wechsel zu Wolfsburg ja schon so, dass ich irgendwo in einem Alter war, wo man nicht genau wusste, okay, wie lange geht's halt auch noch gut? Du weißt nie, was passiert. Also es können immer irgendwelche, ne, ich glaube, 3-mal hier auf Holz, es kann immer irgendwas passieren, dass du sagst, okay, es geht halt jetzt nicht mehr weiter. Und aufgrund der Vergangenheit war dann einfach klar, okay, so ein Stückchen Sicherheit irgendwie in der Planung wäre ganz schön. Und dann kam dieses Angebot und darin konnte ich mich sehr gut wiederfinden. Und es war super attraktiv einfach. Ja, aber ich habe auch gesagt und habe mich auch mit einigen Ehemaligen unterhalten, ja, solange der Körper noch kann und solange ich auch noch Lust habe, jeden Tag ins Training zu gehen, möchte ich nicht aufhören. Weil warum? Also hinterher dann zu bereuen und sagen, boah, ich hätte auch noch mal Lust, auf dem Trainingsplatz zu stehen. So. Und dann steht man da und denkt so, boah, hättest du mal. Und das ist halt so, die Option wollte ich immer noch haben. Deswegen auch damals auch diese Verlängerung noch in Wolfsburg und jetzt zu sagen nochmal, ja, ich möchte aber auf jeden Fall noch weitermachen und jetzt geht's hier in Köln weiter. Also ich möchte so lange weitermachen, wie mich die Füße noch tragen und ich meinem Anspruch gerecht werden kann. Wenn ich selber merke, es geht nicht mehr, es ist auch einfach, also die Entwicklung ist einfach so, dass ich da jetzt nicht mehr so in meinen Augen mithalten kann und das wird mir alles zu viel und ich habe auch keine Lust mehr. Dann würde ich die Reißleine ziehen. So. Aber im Moment habe ich noch ein gutes Gefühl dabei, mir macht es Spaß. Und ja, solange es, wie gesagt, noch funktioniert, bin ich auch noch sehr gerne auf dem Platz.
Also du bist da nicht irgendwie jetzt gerade beschränkt darin zu sagen, okay, so und so viele Jahre noch dann Trainerin, sondern du bist komplett offen und spielst so lange, wie es eben geht.
Also ich glaube, das spürt man grundsätzlich, wenn es nicht mehr geht, also dann, das sieht ja nicht von der Nacht von gestern auf heute so, sondern ja, das kündigt sich ja über einen gewissen Zeitraum an. Das war genauso wie mit der Nationalmannschaft zu sagen, boah, jetzt ist hier Ende. Also das war für mich gesehen, war das ein perfekter Zeitpunkt und es hat sich ja auch nicht erst 3 Tage vorher angekündigt in meinem Kopf, sondern es war halt ein Gedanke, der hat sich schon über einen gewissen Zeitraum entwickelt einfach. Und genau so stelle ich mir das auch vor, wird es sein, wenn ich merke, okay, es geht nicht mehr. Also das wird sich schon schleichend ankündigen, glaube ich. Und dann werde ich Gespräche suchen oder dann wird man Gespräche suchen. Und ich glaube, da habe ich hier auch einen sehr guten Verein mit sehr, sehr guten Leuten und Menschen um mich herum, mit denen man sehr gut reden kann und wo wir dann auch eine entsprechende Lösung beziehungsweise dann irgendwie ein gutes Miteinander finden.
Et kütt wie et kütt, würde ich mal sagen, ja, auf so, Kölscher.
Ne? Ja, das kann man noch nicht besser zusammenfassen.
Alex Popp hatte mal gesagt, weil du gerade auch das Thema Nationalmannschaft aufgemacht hast, die hat, glaube ich, im Kicker vor, ich weiß, ist noch gar nicht so lange her, gesagt, dass natürlich nach dem Rücktritt aus der Nationalelf so ein Stück weit Druck auf jeden Fall abgefallen ist. Geht dir das da ähnlich?
Boah, ich glaube, Mobby hatte natürlich auch nochmal eine andere Rolle in der Nationalmannschaft. Als Kapitänin bist du ja schon nochmal, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen höher gestellt. Das ist jetzt der falsche Ausdruck, aber du hast in der Öffentlichkeit einfach einen anderen Druck, würde ich sagen. Und das war ja schon so, sie hat sich ja schon so, seit der Euro 22 war es ja schon so sehr fokussiert und so. Und ich glaube, ich kann es verstehen, dass sie das gesagt hat. Natürlich, also ja, ist ein Stück weit Druck abgefallen, aber nicht so ein Leistungsdruck, sondern eher so ein Performance-Druck. Also weil der Unterschied Bundesliga-Nationalmannschaft, der ist natürlich nochmal ganz anders. Und das verlangt einfach so viel mehr von dir, von deinem Körper, mental, dass es natürlich schon auch ein Stressfaktor ist. Druck würde ich jetzt nicht sagen. Es ist ja eine Form des Drucks, aber es ist eher so etwas, wo man sagt, okay, es geht ein bisschen Belastung einfach runter und man kann sich halt nur auf die Bundesliga konzentrieren, weil das Niveau ist halt einfach schon deutlich anders und Für mich war klar, Nationalmannschaft, mir macht das unfassbar Spaß, aber jedes Spiel hat wirklich alles abverlangt von mir. Und das ist natürlich, wenn du dann jedes Spiel in der Nationalmannschaft an deine Grenzen gehen musst, kostet das natürlich auch Körner. Und da ich irgendwie schon irgendwie ein Typ bin, wo ich selbst mir sehr, sehr hohe Ansprüche stelle, habe ich halt gemerkt, so okay, ich möchte das nicht mehr, weil ich werde mir selbst nicht mehr gerecht. So. Also das langt nicht mehr. Und dementsprechend war die Entscheidung dann auch irgendwann so gefallen, ja.
Ja, voll gut, da die eigenen Grenzen irgendwo auch zu kennen, bevor die Grenzen gesetzt werden, von anderer Seite aus, im Zweifel ja auch gesundheitlich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da einfach, ne, es ist wie so eine Hochzeit weniger, auf der man tanzen muss, / darf, ja, immer gesagt. Aber es ist einfach mehr Zeit dann da, ne?
Ja, also wie gesagt, also wenn ich es könnte, würde ich gerne noch in der Nationalmannschaft spielen. Wirklich, ich war keine Frage, wenn ich es aussuchen könnte, aber der Körper gibt es. Also wirklich, es wäre definitiv möglich, aber zu einem höheren Preis, glaube ich, einfach. Und den würde ich jetzt nicht zahlen wollen mehr. Und deswegen bin ich da total zufrieden mit. Ich habe es geliebt, für Deutschland zu spielen, jedes Spiel. Und jetzt war es dann an der Zeit.
Ja, ich muss die Frage wahrscheinlich im Namen unserer Hörerinnen und Hörer stellen. Hast du irgendwie ein Spiel, an das du dich am liebsten erinnerst?
Also in der Nationalmannschaft jetzt oder?
Ja, weil wir gerade bei der Nazio sind. Erstmal Nazio, aber dann auch generell gerne.
Also für mich war das erste und das zweite Länderspiel sehr, sehr besonders, weil ich natürlich eine ganz eigene Geschichte dahinter hatte, irgendwie wie der Weg war dahin. Deswegen war das erste Länderspiel besonders. Das zweite Länderspiel war besonders, weil es in Deutschland war und meine Familie da sein konnte. Deswegen war das zweite Länderspiel halt sehr besonders für mein Gefühl her. Und dann war natürlich das erste Turnier 2019. Die ersten Spiele dazu machen waren sehr, sehr schön und aufregend auch. Also ich muss tatsächlich sagen, da war ich auch ein Stück nervöser als bei vielen anderen Spielen in meiner Karriere. Und die Euro 22 war natürlich, da war jedes Spiel cool und das Finale war natürlich überragend. Also das war wirklich wow. Das kann man nicht beschreiben. Das ist einfach ein pures Erlebnis gewesen. Und Olympia war natürlich auch sehr schön, muss ich sagen. Das war sehr körperlich sehr kräftezehrend, aber ja, das war Spiel um Platz 3 war natürlich auch sehr, sehr nervend, aber aufreibend, aber auch super, super schön, also muss ich sagen. Und ansonsten, es gab natürlich viele andere schöne Spiele. Also da muss ja jedes Finalspiel muss man dazu zählen. Also wirklich jedes Finalspiel. Die U20 WM in Deutschland, also das war natürlich auch sehr, sehr coole Spiele, weil wir haben fast nur in Bochum gespielt. Das ist natürlich fast jedes Mal ein Heimspiel für mich gewesen. In jungen Jahren natürlich die ersten Titelgewinne waren auch unfassbar besonders. Das kann man irgendwie als junge Spielerin noch ganz anders genießen, weil man da nicht so in dieser Verantwortung steht. Da ist man halt einfach so, oh ja, ich bin die kleine Marina und ich darf hier mitspielen, richtig cool, aber die Verantwortung tragen irgendwie gefühlt alle anderen drumherum. Das war irgendwie so sehr leicht, würde ich es mal beschreiben. Kann ich nur sagen, dass ja, wie gesagt, alle Finalspiele waren auch top. Auch wenn sie verloren gegangen sind teilweise, waren die Finalspiele auch trotzdem immer irgendwas Besonderes, ja.
Ich finde die Perspektive gerade total interessant, die du aufgemacht hast, eben, dass du als junge Spielerin das ganz anders genossen hast, weil es ist total plausibel, aber hört man irgendwie so selten so klar gesagt, aber absolut plausibel, ja. Du hast ja wirklich eine unfassbar irre Legacy, 18 Jahre Bundesliga und eins der Gesichter eben des deutschen Fußballs, aber Thema Nationalelf eben auch, mittlerweile sind da einfach auch andere Gesichter. Was unterscheidet euch, also vielleicht auch dich früher von den jungen Spielerinnen heute?
Puh,
oder die jungen Spielerinnen heute von dir früher? Auch so, was das Spielverständnis angeht.
Da machst du ja einen Riesenfass auf. also ich glaube einfach, eine neue Generation bringt immer neuen Input mit und neue Fähigkeiten. Und da wächst jede ja auch ganz anders auf. Also die ganze fußballerische Entwicklung und das Training, dieses Erwachsenwerden, die Grundlagen erarbeiten und so, das ist ja komplett anders geworden, glaube ich. Also dafür hat der Fußball sich zu doll weiterentwickelt, ne? Also ich weiß nicht, früher, ich habe halt so lange bei den Jungs gespielt und bin erst ganz spät zu den Frauen hoch. Ich weiß nicht, das gibt's, glaube ich, heute auch nicht mehr so häufig. Dann ist irgendwann ein Zweitspielrecht dazugekommen. Das hätte ich mir damals gewünscht. So, also dann durften die im Heimatverein trainieren und durften am Wochenende dann in der Mädchen- und Frauenmannschaft spielen, die dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen weiter weg war. Ich hätte das damals super gefunden. Gab es bei mir aber damals noch nicht so. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, gewisse Entwicklungen zu gehen. Und per se vom Spielverständnis, ich meine, ich weiß nicht, was soll sich da groß ändern, glaube ich. Also Fußball ist Fußball geblieben. Aber die Taktik hat sich schon auch nochmal verändert. So Spielsysteme, das ist natürlich schon, hat eine Entwicklung genommen. Das war vor 15, 20 Jahren war das tatsächlich noch anders. Ein bisschen einfacher gestrickt, würde ich sagen. Aber der Kern, der Fußball hat sich ja im Grunde genommen nicht verändert und man kann kann Fußball jetzt ja auch nicht neu erfinden. Also durch die Regeln bist du ja einfach limitiert, deswegen kann es auch nicht so einen riesen Schritt geben. Aber es ist schon nochmal auch von der Athletik her nochmal sehr, sehr viel anders geworden. Also das bringen die Mädels halt schon mit. Also das ist halt schon so, die sind halt schon teilweise sehr, sehr fit. Also die Möglichkeiten, die wir früher ja auch gar nicht so hatten, und wie die heute schon mit, keine Ahnung, 13, 14, 15 arbeiten können im athletischen Bereich. Das war uns ja damals so ein bisschen nicht verwehrt, aber wir hatten die Riesenmöglichkeiten halt einfach nicht, ne? Und auch die Rahmenbedingungen nicht. Heute hast du ja auch schon teilweise in den Jugendmannschaften Athletiktrainer. Das weiß nicht, das gab es bei uns früher nicht. Da hatte man einen Trainer und das war's. Und heute gibt es dann schon auch deutlich mehr Möglichkeiten. Deswegen ist die Entwicklung da schon sehr gut.
Du hast gerade gesagt, dass du dieses Zweitspielrecht dir gewünscht hast, hättest. Merkst du da so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Neid das richtige Wort ist, aber schon so ein bisschen vielleicht auch Melancholie, wenn du zurückschaust und denkst, ach Mensch, was hätte sein können, wenn ich diese Möglichkeiten gehabt hätte?
Ach nee, gar nicht. Also das wäre jetzt auch ein bisschen blöd, glaube ich, zu sagen irgendwie oder neidisch zu sein oder das irgendwie blöd zu finden, weil am Ende war es halt so, wie es ist und ich bin groß geworden, ich bin zufrieden, so wie ich groß geworden bin. Es wäre cool gewesen, es wäre nice to have gewesen, sage ich jetzt mal, weil es, glaube ich, ein paar Dinge irgendwie erleichtert hätte, so ein bisschen diesen Übergang zu finden, Jungs, Mädels und so, also weil es ja schon ein Riesenunterschied ist. Damals in meinem Jungsverein, da haben wir taktisch halt gar nichts gemacht, so, ne? Also wir waren Dorfverein, ich hatte super viel Spaß in der Mannschaft Fußball zu spielen, gar keine Frage, aber da brauchte ich jetzt nicht anfangen, denen zu erklären, was eine Viererkette ist. Also das war da nicht möglich. So und im Mädelsbereich, in der Niederrhein Ostwahl und in der U-Nazur, da haben wir halt mit Viererkette gespielt, so, da haben wir Raum verteidigt und dann wieder zurückzukehren zu den Jungs und dann wieder dieses andere 1-1-System und mit Vorstopper und Libero und so, also das ist ja ein komplett anderer Fußball, das ist ja wirklich nicht miteinander zu vergleichen und das war halt so ein bisschen, ich meine, das war möglich, ich war in der Lage dazu zu switchen, alles gut, aber das wäre natürlich irgendwie einfacher gewesen, wenn man dann, das hätte vielleicht auch auf Spielebene jedes Wochenende hätte haben können, nur, ja, wie gesagt, nice to have, ich bin groß geworden, ich bin zufrieden, so, ich glaube, ich habe es ganz gut geschafft, groß zu werden, deswegen alles gut, ich bin froh, dass es so gekommen ist und es war, glaube ich, irgendwie 3-4 Jahre später oder so, war das schon möglich, deswegen die Entwicklung ist ja schon relativ zeitig gekommen, ich bin froh, dass die Entwicklung halt so gekommen ist und dass andere Spielerinnen dann die Möglichkeit bekommen haben, deswegen ist es ja eigentlich schön, also kann man sich ja eher darüber freuen, dass sowas früher installiert wurde und nicht noch irgendwie 12 Jahre gebraucht hat. Ja,
total. Und ja, eigentlich auch total krass, dass du das eben konntest, damals schon so als junge Spielerin so diesen Switch hinbekommen, immer wieder. Das ist ja auch ein Skill, den man erstmal schaffen muss. Zum Thema Entwicklung gehört jetzt auch noch, ich weiß, ich mache da wieder ein großes Fass auf, aber kann ich nicht gehen lassen, ohne danach zumindest mal gefragt haben, die Thema Gründung Ligaverband ist natürlich eins, das eine große Rolle spielt. Beschäftigt euch das als Spielerinnen auch oder nehmt ihr das so am Rande wahr und denkt euch, ja, da sollen sich mal andere Leute drum kümmern oder ist das was, wo ihr auch drüber diskutiert?
Ja, am Ende haben wir ja wenig in der Hand als Spielerinnen, ne? Also ich kann ja jetzt nicht da sagen, ja okay, komm, ich mach auch mal irgendwas, sondern es ist ja tatsächlich ein Ding, was auf einer anderen Ebene passiert und nicht auf der rein sportlichen Ebene. Wir können das ja eigentlich am Ende auch nur beobachten und haben da wenig Mitspracherecht, halt indirekt, ne? Also natürlich geht's über die Vereinsvertreter natürlich schon, und da kann man auch gewisse Dinge mal anmerken oder loswerden, oder man unterhält sich vielleicht auch schon über das eine oder andere Thema, aber am Ende ist es jetzt gerade ja Aufgabe der Vertreter, VertreterInnen, da dieses Konstrukt zu generieren und ins Leben zu rufen, ja.
Aber ihr so im Team, sprecht ihr da untereinander oder auch mit anderen Spielerinnen von anderen Vereinen?
Aktuell habe ich da jetzt noch nicht wirklich Riesenthemen mit anderen Spielerinnen gehabt. Das ist, glaube ich, noch sehr, sehr bedeckt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt natürlich, ja, wenn es so Richtung März oder so geht, wo es natürlich auch um Lizenzierungen und Verträge und alles geht, ist es natürlich auch schon irgendwie ein Thema. Also wird es ein Thema werden, gar keine Frage, weil das natürlich auch Themen sind, die davon beeinflusst werden.
Ja, du hast gerade auch noch gesagt, dass natürlich einige über die VereinsvertreterInnen Themen angesprochen werden können, dass ihr da auch drüber sprecht. Machst du das oft, dass du irgendwie deine Gedanken da loswirst zu Themen, die vielleicht eben nicht direkt was mit dem sportlichen Bereich zu tun haben, oder wenn dir da irgendwie was auf dem Herzen liegt?
Also es gibt schon Momente, wo man halt über gewisse Themen mal spricht, aber das ist jetzt nicht, dass es ständig so ist oder man immer da auch aktiv aufeinander zugeht, aber gewisse Dinge ergeben sich halt auch schon mal. Also wir haben hier die Möglichkeit natürlich auch regelmäßig Mittagspausen zusammen zu haben, oder man trifft sich halt auch zufällig dann in der Kantine, und dann ergeben sich schon mal Gesprächsmomente, wo man sich so ein bisschen austauscht. Und deswegen, das ist aber eigentlich ja genau das Richtige, beziehungsweise ich finde es eigentlich sehr schön, weil das immer in so einem lockeren Rahmen dann stattfindet und ja, gewisse Momente dann irgendwie generiert und man dann mal so ein bisschen sich austauscht.
Hm. Dann abschließend die Frage, Marina. Wir haben wirklich einen sehr, sehr guten Termin erwischt, denn das nächste Spiel, das ihr bestreitet, du natürlich leider nicht dabei, aber trotzdem, macht das irgendwas mit dir zu schauen, hey, es geht gegen Wolfsburg?
Naja, ich kenne das ja jetzt schon, gegen Ex-Vereine zu spielen. Das ist ja jetzt nichts Neues, und tatsächlich hat sich ja auch in der Mannschaft sehr, sehr viel verändert. Da war ja auch ein sehr großer Umbruch. Deswegen, ja, ich freue mich immer, gegen Ehemalige zu spielen, aber mittlerweile habe ich gefühlt in jeder Mannschaft Ehemalige. Deswegen ist es immer irgendwie so ein ehemaligen Treffen oder Treffen, und deswegen ich freue mich einfach immer gegen ja, ehemalige Mitspielerinnen oder Freundinnen halt auch zu spielen. Mhm. Es ist immer was Besonderes. Natürlich ist das, wenn man den Verein dann natürlich kennt, kennt man auch den Staff drumherum, und das ist halt schön, weil die sieht man sonst eigentlich fast gar nicht mehr, und das ist eigentlich eher so das, worauf ich mich freue, und das andere ist der Sport, und für die 90 Minuten oder 95 oder 100 Minuten, wie es auch heute schon mal passiert, ist es dann erstmal nicht Programm, und es ist auch vergessen, dass man mal gut miteinander konnte, aber danach ist dann auch alles wieder gut, und man geht auch lächelnd aufeinander zu, und das ist auch schön so.
Ja, voll schön. Und dann eben sage ich tschüss, danke schön für deine Zeit, und auf nach einer entspannten Winterpause, auf auch eine entspannte Sommerpause. Was sind da die Ziele? Das erste Ziel ist ja schon mal in Erfüllung gegangen.
Für die Sommerpause, was ich da für Ziele habe. Ich gehe erstmal, wir machen einen schönen langen Urlaub, glaube ich. Das hatte ich die letzten Jahre nicht, und im vergangenen Sommer musste ich umziehen, also war der Urlaub da auch beschränkt. Also freue ich mich auf einen schönen, langen, erholsamen Urlaub.
Und erstmal schönes Comeback wieder, ganz, ganz viel Kraft dir in der Reha, dass da alles gut läuft und möglichst planmäßig dann eben dein Comeback wieder auf dem Zettel steht. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, Marina. Das hat richtig viel Spaß gemacht.
Hey, ich danke dir auch, hat mir auch viel Spaß gemacht.
Werbung.
Ich weiß, was jetzt kommt.
Knabe Cola.
Erst knackt's,
dann knallt's.
Ja, Cola kennt ihr. Aber kennt ihr eigentlich Knabe Cola?
Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch. Wenn nein, dann ebenfalls herzlichen Glückwunsch. Dann steht euch da noch echt was bevor. Ein neues Geschmackserlebnis sozusagen.
Jawohl, lecker Cola, schön zitronig. Und das Tolle ist, da stecken on top noch coole Leute hinter, die das Herz am rechten Fleck haben.
Die Cola, die gibt's in gut ausgestatteten Supermärkten und Getränkemärkten und vor allem online, wenn er sie da nicht findet. Also wenn er sie in Supermärkten nicht findet, dann online auf knabedrinks.de vorbeischauen. Da könnt ihr das auf jeden Fall bestellen.
Und dann cheers.
Werbung Ende.
Das war der Spieltag.
Der 15. Spieltag war es und wir hatten statt 7 Partien diesmal nur 5, weil 2 Partien eben abgesagt worden sind wegen Witterungsbedingungen. Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt gerade aussieht, wo auch immer ihr seid. Bei mir hier in Leipzig, ich bin heute früh aufgewacht, habe rausgeguckt und war erstmal ein bisschen perplex, habe mich gewundert, wo ich bin, weil auf einmal draußen wieder alles weiß war. Also ja, seid vorsichtig da draußen. Jedenfalls Frankfurt gegen Hoffenheim ist abgesagt worden, genauso Jena gegen Wolfsburg. Und bei Jena, da hat so ein paar Fragen gegeben, auch bei mir ehrlich gesagt als erstes. Ganz lieben Dank da an Lennart, mit dem ich das zusammen ausklamüsert habe. Jena, die spielen ja in der Ad-Hoc-Arena, was ja ein recht großes Stadion ist, das auch relativ neu eröffnet worden ist, recht viel Geld auch reingepumpt worden ist und ich glaube, das war irgendwie fast doppelt so teuer, als es eigentlich geplant worden war. Und da müsste man ja eigentlich meinen, da gibt es eine Rasenheizung. Gibt's auch, allerdings wäre das wohl überhaupt nicht lohnenswert, also sowohl aus Nachhaltigkeitsgründen und wirtschaftlichen Gründen wäre das wohl nicht sinnvoll gewesen, die anzumachen und dann hat man es halt gelassen und verschiebt lieber das Spiel. Und die neuen Termine, die stehen auch schon fest tatsächlich, also Jena gegen Wolfsburg, das findet erst im März statt, am 18.03. um 18 Uhr. Frankfurt gegen Hoffenheim steigt schon am 4. Februar, das ist ein Mittwoch, um 18 Uhr auch da. Und da hat man natürlich geguckt, ob das irgendwie auch Jena-Wolfsburg-Spiel da stattfinden kann, das wäre aber nicht drin gewesen, weil, finde ich auch richtig krass, Wolfsburg ansonsten 3 Pflichtspiele innerhalb von 4,5 Tagen gehabt hätte. Und also das geht ja wohl mal nicht. Dann haben wir auch noch Champions League-Spiele unter der Woche, Nationalelf-Abstellungen, wo die Spielerinnen halt einfach nicht beim Verein sind und DFB-Pokalspiele. Ja, sodass dann erst der 18. März der nächste Termin ist. Also alle mal erinnern dran, dauert jetzt ein bisschen. Und das ist dann natürlich total krass mit dem Blick auf die Tabelle, weil wir jetzt halt wissen, dass die Bayern weiter weglaufen werden einfach. Der Punkteabstand wird einfach nochmal größer aussehen. Wir müssen jetzt eine ganze Weile eben im Kopf behalten, dass da aber auch ein Spiel fehlt bei den Wolfsburgerinnen. Die Bayern, kommen wir dann mal zum Spieltag, ne, haben gegen Leipzig gewonnen. 3-0, ziemlich souverän. Die Bayern, die hatten eher Probleme mit dem Schnee als mit Leipzig selbst. Nach 6 Minuten hat da Momoko Tanikawa schon einen Handelfmeter verwandelt und dann in der zweiten Hälfte hat es einen Doppelschlag gegeben. Eigentor Kira Spitzner und dann 2 Minuten später, da ist 3-0 durch Jovana Damjanovic. Alle anderen Spiele, die waren deutlich knapper und haben richtig, richtig viel Bock gemacht. Also die Liga ist aber mal sowas von dramatisch zurückgekehrt am Freitagabend. Halleluja, es ging direkt los mit Union gegen Leverkusen. Wir erinnern uns, im Hinspiel, Leverkusen führt früh mit 2-0. Union kommt aber wieder ran und ist kurz vor Schluss echt knapp dran, noch aus 3-2 ein 3-3 zu machen. Dieses Mal war es ein bisschen anders. Union hat von der Minute 37 bis 78 geführt, also 40 Minuten lang geführt durch Dina Orschmann. Liebe Grüße an der Stelle. Ihr erinnert euch an unsere Folge mit ihr. Und diesmal war es Leverkusen, die tatsächlich das Spiel gedreht haben in Unterzahl und mit einem Siegtreffer in der Nachspielzeit. Nochmal in Unterzahl. Boah, Vanessa Fudala und Christine Kögel, das sind beides so unfassbar gute Fußballerinnen, die haben die Treffer gemacht und auch, also Vanessa Fudala hat die Vorlage zum 2-1 dann in der Nachspielzeit gegeben. Das also da. Union ganz groß gefeiert, das 60. Jubiläum, deswegen auch Sondertrikots getragen und so 60 Jahre lang gibt es diesen Verein also. Und es ist ja immer, kommen manchmal so ein paar Fragen auf, ganz interessant, weil einige andere Vereine ja, also über 120 Jahre alt sind, aber viele Ostvereine eben noch recht jung sind. Und da kommt natürlich die Frage auf, wieso ist das so? Ja, in der DDR, da war das so, dass erst eben die Sportvereine alle zusammengefasst waren und dann vor allen Dingen so in den 60er Jahren müssten das dann ja gewesen sein, viele Fußballclubs oder Fußballabteilungen aus den allgemeinen Sportclubs rausgelöst worden sind und eben als reine Fußballvereine neu gegründet worden sind, um den Fußball eben separat zu fördern. Also falls ihr euch das mal wieder fragt, warum so viele Ostvereine so relativ jung sind, jetzt wisst ihr Bescheid. Hier Bildungsauftrag sind wir natürlich auch am Start. Gelb-Rot hatten wir da in der Partie, also weswegen die Unterzahl zustande gekommen ist, ne, für Ruby Grant bei Köln gegen Freiburg. Da hat es die Freiburgerin Nia Senk erwischt. Da hat es mit dem Sieg in Unterzahl auch nicht geklappt. Köln gewinnt durch einen verwandelten Strafstoß von Martina Wiankowska mit 1:0. Und ja, wir haben es gerade schon mit Marina gehabt. Die sind jetzt echt dabei im Rennen um den dritten Platz. Hallo, wenn wir mal zum Anfang der Saison zurückspulen. Ja, ihr wisst, wie ich da noch geredet habe. Und wenn nicht, geht mal rein in die Folgen oder bei Instagram vorbeischauen, @frauen.fußball.podcast, da haben wir auch ein kleines Video zu gehabt. Ja, Freiburg hatte tatsächlich noch die Möglichkeit auf den Ausgleich per, again, last minute Strafstoß, aber der war ganz schön schwach geschossen und dann eben nicht drin. Und es ist echt so wild, ne? Ich habe es gerade gesagt, Köln im Rennen um den dritten Platz mit drin, die Plätze 3 bis 8 trennen einfach mal nur 4 Punkte. Freiburg, Eintracht, Köln, Leverkusen und Hoffenheim und eben Werder Bremen, die mischen da alle mit. Und Bremen, die haben am Sonntag gegen Nürnberg gespielt. Nürnberg, bis dahin ja 10., war also richtig gute Möglichkeit für Werder Bremen, weiter auf Kurs Champions League zu bleiben, sich da weiter den dritten Platz zu sichern und die Punkte eben den Abstand zu halten, dazu noch mit einem Heimsieg ins Jahr 2026 zu starten, zu Hause ungeschlagen bleiben. Ja, also ungeschlagen bleibt man. Aber es ist halt nur ein 1:1 gewesen gegen Nürnbergerinnen, die das wirklich sehr fokussiert gemacht haben, natürlich sich vor allen Dingen auf die Defensive konzentriert haben, aber das phasenweise sehr, sehr gut, immer sehr viel auf den Füßen gestanden. Teilweise haben die aber auch Lücken gelassen, meine Fresse. Naja, kommen wir gleich zu. Ostendorp, der hatte vorher schon gesagt, Werder Bremen, das ist ein Punkt gegen, das ist ein Punkt. Das ist ein Team, gegen die wir punkten müssen. Ja, die Ansage hat gewirkt, würde ich mal sagen. Für Nürnberg eben krass gut, die dadurch auf Platz 9 klettern. Für Bremen krass bitter. Vor allem für die Torhüterin Mariella El-Sherif. Die ist vor dem 0:1 nämlich echt ein ganz schön großes Risiko eingegangen. Ist aus ihrem Strafraum rausgekommen. Nastassja Lein entgegen, die Spitzenstürmerin von Nürnberg. Und wollte da eben den Ball raushauen. Aber sie hat über den Ball gehauen, sodass Nastassja Lein dann sofort, muss man auch wirklich sagen, Respekt da, wie schnell die wieder umgeschaltet hat und an El-Sherif vorbei ist, den Ball hinterher und dann ins leere Tor eben getroffen hat. Aber ja, wie gesagt, sieht dann ultra scheiße aus. El-Sherif wurde dann auch dolle getröstet von ihren Teammitgliedern. Aber ist ja auch immer das Ding, ne? Als Torhüterin sieht es dann eben kacke aus und du denkst dir so, ja scheiße, jetzt bin ich hier dran schuld. Aber man muss halt auch mit dazu sagen, eine Larissa Mühlhaus hätte allein locker 3 Tore machen können. Ich habe gerade schon gesagt, ne, die Nürnbergerinnen haben es teilweise gut geschafft, den Bremerinnen auf den Füßen zu stehen, teilweise aber eben auch gar nicht und haben da einer Deschütt und einer Mühlhaus wirklich teilweise so eine Räume gelassen. Das war brutal und die haben es dann eben einfach nicht genutzt. Naja, ja, und da müssen wir dann eben auch mal sagen, ne, Mühlhaus, ja, geteilte Dritte der Tor, also nicht sie, also sie teilt sich den dritten Platz jedenfalls in der Torschützenliste, aber 7 von ihren 9 Toren sind halt auch per Elfer entstanden. Da sind nicht viele Tore aus dem Spiel raus da, also müssen wir uns da im Zweifel dann halt auch nicht wundern. Naja, Medina Dešić war es, die ausgeglichen hatte, auch eine richtig lustige Story einfach, die Frau, die steht bei 5 Toren. Und 4 davon hat sie gegen ihren Ex-Club Nürnberg gemacht. Im Hinspiel beim 4:1 hat sie 3-mal getroffen, seitdem dann nur ein weiteres Tor gemacht und jetzt natürlich ihr nächstes wieder gegen Nürnberg im Rückspiel. Fand ich sehr, sehr lustig. Naja, so, der Blick in den Keller, mit dem Nürnberg ja nun wirklich nichts zu tun hat. Glückwunsch an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal. Trotzdem, jeder Punkt auch da, wichtig. Jedenfalls, Keller, so, der HSV, der ist raus aus den ganz direkten Abstiegsplätzen, eben überm Strich, durch ein 2:1 gegen Essen, auch da ein Last-Minute-Elfer dabei, der verwandelt worden ist und den es allerdings ein paar Diskussionen gibt. Denn ja, im Zweikampf zwischen Vanessa Fürst war das und Lindberg auf Hamburger Seite, Fürst hat Lindberg geschubst. Und einige meinen jetzt, das ist einfach ein Zweikampf. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es völlig okay in Elfer. Also, das war mir dann doch ein bisschen zu doll. Mit der Hüfte hat Fürst Lindberg da geschubst. Der Ellbogen war auch noch mit dabei. Und dann war noch ein Kontakt am Fuß dabei. Ich finde, das ist schon ein Elfer, den man geben kann. Sophie Hillebrand hat den dann reingemacht. Eben nicht wie Freiburg, die das nicht geschafft haben, den zu verwandeln. Aber auch hier eben wieder Last-Minute-Tor und Last-Minute-Siegtreffer, wie ja auch die Leverkusenerinnen. Total irre. Hillebrand hatte auch schon das 1:0 gemacht zwischendurch. Haben die Essenerinnen eben ausgeglichen und dann das 2:1 absolut topspielwürdig, dieses Keller-Duell. Wahnsinnig wichtig für die Hamburgerinnen. Aber ja, es bleibt da spannend im Keller. Absolut irre. Freut mich total, dass wir da eben raus sind aus diesem, Jena essen und die dümpeln da unten rum. Nee. Das wird alles nochmal richtig, richtig spannend.
Und sonst so?
Einiges, das den 15. Spieltag begleitet hat, schauen wir mal als erstes auf die Transfergeschichten. Köln zum Beispiel hat mit der Trainerin Britta Karlsson verlängert. Nürnberg hat einen echt krassen Abgang zu verzeichnen gehabt. Die Stammtorhüterin Larissa Rusek ist zu Juve gewechselt. Ein Tag vor dem Spiel gegen Bremen. Und so ist dann eben Lourdes Romero zu ihrem ersten Bundesliga-Einsatz gekommen. Auf der anderen Seite bei Bremen, die haben Kaylee Ronan verabschiedet, auch vor der Partie. Die hat einfach zu wenig Einsatzzeiten bekommen und das konnte man ihr halt eben auch nicht garantieren, sodass sie gesagt hat, boah, ich will halt aber spielen, wenn ich das hier nicht kann, dann halt anderswo. Der SV, der hat 4 Neuzugänge verzeichnet, also dann nochmal richtig gut durchgemixt. Ja, es ist eben immer was los. Was los, beziehungsweise eben nicht, ist auf den Rängen gewesen. Hier die Überleitung aus der Hölle quasi. Thema Fanproteste, das war auch ein richtig großes Thema am Wochenende. Bald werden ja die TV-Rechte neu vergeben und das nehmen einige Fangruppen als Anlass, sich für neue Anstoßzeiten einzusetzen. Also da hat es eben Plakate und Banner gegeben und von einigen Fangruppen auch 14-minütiges Schweigen, um eben zu sagen, hey, das können wir nicht mehr, wollen wir nicht mehr, diese blöden Anstoßzeiten. Es geht da zum einen um den sehr zerstückelten Spielplan eben am Wochenende, dass es von Freitag bis Montagabend geht und dann eben ganz besonders um die Montagabendspiele. Wie gesagt, nicht nur, vor allem den Club-Frauen-Support, das ist besonders wichtig, die unterstreichen das nochmal besonders, dass es um die Anstoßzeiten allgemein geht. Denn es ist ja einfach so, ich meine, ihr werdet es mit am besten wissen, wenn ihr da unterwegs seid jedes Wochenende. Lange Anreisen am Sonntag oder Montag sind einfach oft nicht machbar. Vor allen Dingen nicht für Familien, mit denen sich ja die Liga immer so brüstet, dass man so eine familienfreundliche Liga ist und sein will. Aber ja, wenn es dann irgendwie für Nürnberg am Sonntag nach Bremen geht, boah, gut, okay, diese Auswärtsreise ist natürlich jetzt ein besonderes Beispiel, aber auch für die Nürnbergerinnen auf dem Sonntagabend nach Berlin zu reisen, ist echt hart. Oder Montagabend, da müssen wir ja gar nicht von anfangen. Das sehen wir ja auch immer wieder, dass das echt ganz schön schwer ist für Auswärtsfans. Umso toller natürlich, dass trotzdem immer welche mit dabei sind. Aber ja, da hat es einige Proteste gegeben und wird es wohl auch noch weitergeben, vor allen Dingen eben wenn die Teams dann selber Montagabendspiele haben, bei den Heimspielen sicherlich dann auch immer nochmal, können wir drauf schauen, wisst ihr jetzt eben auch Bescheid. Mathilde Janssen kehrt dem DFB den Rücken. Das hatten wir ja schon mal mit Gia Corley, hatte sich eine U-Nationalspielerin für einen zweiten Verband entschieden. Bei Gia Corley war das die USA. Mathilde Janssen, die wird jetzt in Zukunft für den schwedischen Verband auflaufen. Die hat 58 Spiele in den DFB-U-Teams gemacht und sagt jetzt aber eben, ja, sorry DFB, großes Danke für die Möglichkeit, aber sie sieht die Zukunft beim schwedischen Verband. Eine ganz spannende Entwicklung da, mal gucken, wie oft das noch passieren wird. Kein gutes Zeichen für den DFB, würde ich sagen, oder eben ein Zeichen dafür, dass die so stark sind, dass einige Spielerinnen da eher sehen, da komme ich nicht durch. Bin mir dann nicht so ganz so sicher, was da vorrangig ist. Trinity Rodman ist die bestbezahlte Fußballerin der Welt. Die 23-jährige US-Nationalspielerin hat einen neuen Vertrag bei Washington Spirit unterschrieben, also ihren Vertrag da verlängert und bekommt jetzt, laut US-Medien, mehr als 2 Millionen Dollar jährlich. Vorher galt Bon Mati vom FC Barcelona als bestbezahlte Fußballerin und jetzt ist es eben Rodman. Und ganz spannend dabei, also ich finde so an sich, ja, Gehälter gehen halt hoch, so ist es, ne? Aber in der Geschichte ist es wirklich spannend. Die NWSL, die hat ja eigentlich eine Gehaltsobergrenze von 3,5 Millionen pro Team. Die hat Washington Spirit jetzt aber umgangen, über halt 4-Jahres-Vertrag und wäre sie am Ende halt mehr rumgekommen und so ganz genau blicke ich da auch nicht durch. Jedenfalls haben sie da mit der Spielerinnen-Gewerkschaft der NWSL zusammen geklagt und jetzt gibt's die Rodman-Regel, also die High-Impact-Player-Rule, nach der Clubs eben dieses Gehaltslimit überschreiten dürfen, wenn Spielerinnen bestimmte Kriterien erfüllen, die sich an ihrer individuellen Marktattraktivität orientieren. Liebe Grüße an Zocker Donner an der Stelle. Das heißt, mal zusammengefasst, Rodman darf mehr verdienen, weil die NWSL sonst Schiss gehabt hätte, einen Star wie sie nach Europa zu verlieren und dass dann weniger Leute in der NWSL einschalten. Und ja, weil da eben die Strahlkraft so groß ist, darf ihr Verein sie aus dieser Gehaltsobergrenze sozusagen rausnehmen. Ja, also wilde Geschichten. Traurige Geschichten haben wir leider auch. Wir haben es in der vergangenen Folge nicht mit aufgenommen, aber heute soll es mal gesagt sein. Anuschka Bernhard ist verstorben. Sie ist in den 90ern unter anderem für den FSV Frankfurt aufgelaufen, zweimal deutsche Meisterin geworden, einmal Pokalsiegerin, 47-malige Nationalspielerin und Europameisterin ist sie auch noch geworden. Später dann als Trainerin, unter anderem die Trainerin der Studentinnen-Nationalelf, ganz cool. Am 15. Januar ist sie jetzt leider nach schwerer Krankheit verstorben. Die nächste große Spielerin, die da geht. Ganz, ganz herzliches Beileid an die Familie und an alle von euch auch, die um sie trauern.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Der 16. Spieltag steht an. Am Freitag empfängt Carl Zeiss Jena, also wenn denn der Platz das zulässt, den FC Bayern München. Und da könnte man jetzt denken, ach du heilige Scheiße. Also erstens, findet das Spiel überhaupt statt? Zweitens, Jena, Letztplatzierter gegen München, die Erstplatzierten. Oh, das kann nur doll werden. Ja, ihr seid mal erinnert an das Hinspiel, als das Ganze 0-0 ausgegangen ist. Also darf man spannend sein. Samstag haben wir dann Leverkusen gegen Nürnberg. Das Hinspiel hat es auch, Thema Last-Minute-Tore, ne? Das 1-0 in letzter Minute gegeben. Also an Nürnberg sich auch sehr, sehr gut geschlagen. Essen spielt gegen Union. Im Hinspiel hat es ein 2-0 für Union gegeben. Am Sonntag spielt dann der HSV gegen Freiburg. Das war sehr, sehr torreich, würde ich mal sagen. Ein 6-2 hat es da gegeben. Eine andere torreiche Partie haben wir da auch noch. Leipzig gegen Frankfurt. Im Hinspiel ein wildes 4-3 für die Eintracht. Und dazwischen noch Hoffenheim gegen Bremen. Da möchte ich an das unfassbar geile Tor von Emeke Papay erinnern, die da zu Boden gegangen ist. Es ist nicht abgepfiffen worden. Sie hört nicht auf zu spielen, sondern springt auf, zieht durch und schießt ein wunderschönes Tor. Und dann haben wir eben auch das erste Montagabendspiel dieser Saison, wollte ich gerade sagen. Nein, Quatsch, das erste Montagabendspiel dieses Jahres. Wolfsburg gegen Köln. Auch da, ey, wirklich da ist mir eine Tore. Nicht nur am 15. Spieltag, sondern wirklich ständig. Auch da im Hinspiel 2-1 in der letzten Minute. Und Köln, ja seitdem einfach krass gut unterwegs. Werden wir mal sehen. Für Marina Hegering ist es das Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Club. Da nochmal ganz, ganz liebe Grüße, dass sie sich die Zeit genommen hat, dass das alles geklappt hat. Und ja, damit würde ich mal sagen, sind wir am Ende angekommen. Lasst uns wie immer wirklich sehr, sehr gerne Kommentare da, wie ihr auf den Spieltag geschaut habt, wie ihr diese Fanproteste vor allen Dingen auch seht. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Auch wie das umgesetzt wird mit diesem 14-minütigen Schweigen, ob das gut ist oder nicht gut ist, da eben still zu sein, wobei man ja eigentlich das Team unterstützen will und gleichzeitig aber auch Protest zeigen will. Ich bin da immer sehr so, ich verstehe. Steht da irgendwie beides, wenn man sagt so, ey, wir wollen da aber Rabatz machen, gleichzeitig aber auch, ey, wir wollen halt drauf aufmerksam machen. Ja, schreibt uns das sehr, sehr gerne, könnt ihr direkt bei Spotify unter die Folgenbeschreibung machen oder eben bei Instagram, @frauen.fußball.podcast und dann sage ich, macht's gut, wir hören uns in der nächsten Woche mit einer ganz besonderen Gästin. Sage ich's jetzt schon an? Ja, ich sag's mal. Nia Künzer ist zu Gast. Das wird geil. Tschüssi.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.